Dieses Projekt wurde gefördert von Respektabel Berlin und Aktion Mensch.
Die Erinnerung darf nicht sterben. Ein Hörspiel der Schülerinitiative Aradi, der antirassistisch-demokratischen Initiative der Friedrich-List-Oberschule in Berlin-Pankow.
Einige von uns hatten Frau Reimann, geborene Dollwitzel, bereits im März des Jahres 2004 kennengelernt. Wir hatten sie im Rahmen eines Radio-Workshops bei Projekttagen getroffen, als wir ein Interview mit ihr führten. Ihre Persönlichkeit und ihr politisches Engagement im hohen Alter beeindruckten uns. Sie kam aus einer Arbeiterfamilie und war als junge Frau von den Nationalsozialisten in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert worden. Wir wollten uns weiter mit der Biografie von Barbara Reimann beschäftigen.
Im September 2004 begannen wir hochmotiviert mit dem Hörspielprojekt »Die Erinnerung darf nicht sterben«. Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten das Leben der ehemaligen Ravensbrück-Gefangenen Barbara Reimann in einem Hörspiel verarbeiten. Wir wollten uns damit konkret in einer Biografie dem Nationalsozialismus annähern. Und wir wollten uns mit dem beschäftigen, was Barbara Reimann während des Nationalsozialismus erleben musste. Mit unserem Projekt wollten wir einen Beitrag leisten, um an die Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern.
Viele Stunden intensiver Arbeit standen uns bevor. Zunächst einmal lasen wir die Biografie von Barbara Reimann, die 2000 beim Unrast Verlag erschienen ist, und sprachen über die NS-Zeit, wie sie Barbara erlebt hat. Es kamen viele Fragen auf, die wir nur zum Teil beantworten konnten. Im Oktober packten wir dann unsere Taschen und fuhren für 3 Tage nach Ravensbrück, das circa eine Zugstunde nördlich von Berlin gelegen ist. Wir wollten uns das ehemalige Konzentrationslager anschauen. Unsere Erwartungen waren groß.
Na, dass man nachvollziehen kann, wie die Frau damals gelebt hat in dem Konzentrationslager, und dass man auch ein bisschen Atmosphäre rüberkriegt, dass man das räumlich sieht, was sie in dem Buch gesagt hat oder beschreibt.
Ich erwarte es Ähnliches, und ich bin gespannt darauf, wie diese Gedenkstätte, weil ich in dieser Gedenkstätte speziell noch nicht war, wie die das, was in dem Buch und in anderen Büchern, die ich gelesen habe, sozusagen dargestellt haben, ob man da überhaupt noch etwas davon mitkriegt in der Gedenkstätte.
Also erstmal finde ich es interessant, mir die Anlage anzugucken und dann einfach, um da so ein Feeling für zu kriegen, wie das damals gewesen ist, wenn wir die Szenen nachspielen, dass das dann vielleicht besser klappt.
Na, ich denke mal gleich wie bei Mary, dass ich soweit eben mal live sehe und nicht nur im Fernsehen, wie es eben wirklich war.
Naja, also ich fahre hauptsächlich mit, um mir die Örtlichkeiten anzugucken, um mir das ein bisschen besser vorstellen zu können, so. Die ganze Situation, auch wenn wir das nachspielen.
Um ein besseres Gefühl für auch für das Hörspiel zu kriegen, um es besser rüberzubringen zu können, die ganze Atmosphäre und so.
In Ravensbrück besuchten wir das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers und die Ausstellungen. Auf dem Gelände war nicht mehr viel zu sehen. Wir fanden eine große Freifläche mit Vertiefungen vor, die die ehemaligen Baracken darstellen sollten. Eine 4 Meter hohe Mauer, die das Konzentrationslager umgab. Der Bunker, wie er von den Gefangenen genannt wurde, und in dem die SS-Aufseherinnen sie folterten. Die ehemalige Kommandantur, der Teil des Industriehofes, in dem die Frauen für den SS-eigenen Betrieb Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung, Texlet, Uniformen und Pelzmäntel nähten. Doch nicht nur für die SS produzierten die Gefangenen 24 Stunden am Tag. Auch das bekannte deutsche Unternehmen Siemens profitierte von der Zwangsarbeit im KZ Ravensbrück.
Ein eisiger Wind begrüßte uns auf dem Gelände. Und damals standen die Frauen dünn bekleidet, schlecht ernährt und nach 12 Stunden Schwerstarbeit beim stundenlangen Appell und Froren. Und dann noch die unzähligen Strafappelle. Unvorstellbar war das alles für uns. Eine Stille erwartet uns heute, doch damals prägte der Lärm das Gelände. Die SS-Aufseherinnen und SS-Soldaten sprachen nicht mit den Häftlingen, sondern schrien oder pfiffen sie an. Tausende von Frauen lebten damals auf engstem Raum, teilten sich die zu wenigen Betten, das schlechte Essen, ihre Krankheiten, die wenigen Momente der Freude und die ständige Angst, gefoltert oder getötet zu werden. Ravensbrück, heute ein ganz anderer Ort als damals. Der Besuch des ehemaligen KZs war für uns sehr wichtig.
Dass auch jeder von uns zumindest einen winzig kleinen Einblick davon bekommen hat, wie es den Frauen hier gegangen sein mag, vor allen Dingen auf dem Gelände, als wir das fürchterlich gefroren haben. Und ich glaube, jeder von uns festgestellt hat, dass wir mit relativ warmen Kleidungsstücken und mit der Option, wieder gehen zu können, dort gewesen sind und die Frauen da stundenlang in ganz dünnen Sachen stehen mussten. Also schon allein dieses Gefühl, da hat sich mir ziemlich stark eingeprägt.
Also ich fand es hier auch schön, ich fand die Anlage so schön, dass die Menschen sich hier so viel Mühe geben, das aufrechtzuerhalten. Ich fand es schade, dass eigentlich nur noch ein kleiner Teil erhalten war, dass wir nicht alles sehen konnten, also dass die Baracken weg waren, dass das Himmelswerk nicht mehr steht und dass halt so viel fehlt. Fand ich schade, aber ich fände es unglaublich interessant. Ich glaube, dass es ganz wichtig für uns ist, dass wir hier sind, um vielleicht gewisse Dinge in dem Buch einfach besser verstehen zu können. Also es hat uns einfach viel gebracht, durch die Ausstellung noch andere Schicksale zu sehen und ja, da so einen Einblick zu bekommen.
Also ich fand es auch sehr gut, dass wir hierher gefahren sind. Es war richtig gewesen, damit wir ein bisschen besseren Eindruck kriegen. Was ich relativ schade fand, ist eben, dass die Sowjets eben das größte Teil des Lagers zerstört hätte. Also ich hätte schon gerne noch zwei, drei so eine Baracken gesehen, wie die im Teich standen hätten und wie es da so eine ausgesehen hat. So und im Ganzen fand ich schon recht prägnant und vor allen Dingen die Dimension, wie groß das Lager ist. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal, wir haben jetzt schon einen Teil gesehen, aber das größte noch nicht und das Siemenswerk und das neue Lager und so fehlt alles. Aber es ist ja schon so relativ groß und das mit der Kälte ist mir eben auch aufgefallen. Und die Ausstellung bei der Kommandantur fand ich auch sehr gut mit den einzelnen Schicksalen, die man da hatte, wo die aus sonst so herkamen, aber dann eben alle hier eingesperrt wurden.
Also ich muss sagen, ich war teilweise ziemlich überfordert von den ganzen Informationen und vor allen Dingen von der Ausstellung in der Kommandantur. Ich war auch, wie Frau Nack, ein paar Mal kurz vor den Tränen, weil, ich weiß nicht, diese ganzen Schicksale und wenn man sich da so, ich weiß nicht, je mehr Schicksale ich gelesen habe, desto schlimmer wurde das irgendwie, weil man konnte sich dann so ein bisschen reinversetzen, wie die Frauen sich gefühlt haben müssen, auch auf dem Gelände und so. Und ich fand das irgendwann einfach nur noch erdrückend und ich weiß nicht, das hat mich total überfordert und wollte dann einfach auch nur noch weg.
In Berlin bereiteten wir das Interview mit Frau Reimann vor. Wir fragten uns, was wir in das Hörspiel reinbringen konnten und was wichtig wäre. Mit Lampenfieber interviewten wir Frau Reimann. Das ging ganz gut über die Bühne. Mit dem Interview in der Hand stand uns nun die schwierigste Aufgabe vor, das alles schriftlich und hörbar umzusetzen. Wie kann man überhaupt ein Leben, das wir selbst nicht gelebt haben, als Hörspiel darstellen? Trotz aller Schwierigkeiten war uns das Hörspiel wichtig und wir wollten es zu Ende bringen. Denn wir finden, dass die Erinnerung an die NS-Zeit nicht sterben darf.
Barbara Reimann wurde 1920 in Hamburg als Barbara Dollwetzel geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg heiratete sie und nahm den Namen Reimann an. Sie wuchs als drittes Kind in einer Arbeiterfamilie in der Hansestadt auf. Beide Eltern, Max und Clara, waren in der Arbeiterbewegung aktiv. Der Vater, Max Dollwetzel, war Schlosser und trat bereits als Geselle in die Gewerkschaft ein. Schnell wurde er Aktivist und setzte sich für die Arbeiterinteressen ein. Bereits während der Hamburger Räterepublik im Jahr 1918 war Max Dollwetzel Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats.
Die Arbeiter- und Soldatenräte entstanden am Ende des Ersten Weltkriegs. 1918 beendete der Kieler Matrosenaufstand den Krieg. Im ganzen Deutschen Reich fand die Revolte der Kieler Matrosen Widerhall, so auch in Hamburg. Der Kaiser musste abdanken und die Weimarer Republik, die erste Demokratie auf deutschem Boden, war geboren.
Die Mutter Clara Dollwetzel war Hausfrau. Die Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen. Da der Vater von Barbara politisch in der Arbeiterbewegung sehr aktiv war, fand er oft keine Arbeit. Während er in der Kommunistischen Partei und der Gewerkschaft tätig war, musste die Mutter Clara Dollwetzel oft das Geld verdienen und danach noch die Kinder versorgen. Damit sie überhaupt über die Runden kam, bauten sie in einem Schrebergarten zusätzlich Obst und Gemüse an. Trotz der vielen Belastungen war auch Clara, die Mutter von Barbara, politisch aktiv. Sie war Mitglied in der Roten Hilfe, einer Solidaritätsorganisation der Arbeiterbewegung, und in der Internationalen Arbeiterhilfe, einer Wohltätigkeitsorganisation.
Barbaras Brüder, Heinrich und Erich, waren 8 und 9 Jahre älter. Beide waren ebenfalls politische Aktivisten. Erich gehörte der Roten Marine an, eine Art Gewerkschaft kommunistischer Matrosen und Seeleute. Über die Organisation bekam er auch Kontakt zu sowjetischen Seeleuten aus Leningrad und Odessa.
Neben den politischen Aktivitäten der Eltern und der Brüder prägten Barbaras Kindheit die Entbehrungen der Arbeiter zu jener Zeit. Schlechtes Essen, beengte Wohnverhältnisse oder Arbeitslosigkeit gehörten zu ihrem Alltag. Durch das kommunistische Milieu der Eltern und Brüder erfuhr sie in ihrer Familie Zusammenhalt und Solidarität, die die Not linderten. Der Alltag von Barbara war durch das politische Leben der Eltern bestimmt. Demonstrationen, Parteitreffen und natürlich die Mitgliedschaft in der Jugendorganisation der KPD, den Pionieren, gehörten für sie selbstverständlich dazu. Wie die Entbehrungen, kein Geld für Konsumartikel, wie teure Kleidung und nur selten gab es Schokolade. Diese Entbehrungen gehörten damals zum Alltag der meisten Arbeiterfamilien.
Durch die politischen Aktivitäten geriet die Familie von Barbara schnell ins Fadenkreuz der nationalsozialistischen Verfolgung. Schon ab Ende 1932, noch vor der Machtübertragung an die NSDAP, gehörten Polizeibesuche für viele von den Nazis verfolgten Menschen zum Alltag. So auch bei den Dolwetzels. Die Hausdurchsuchungen waren die Folge einer zunehmenden undemokratischen Atmosphäre. Bereits damals wurden demokratische Grundrechte eingeschränkt. Am 18. Juli 1932 verbot der letzte Reichskanzler vor Hitler, Franz von Papen, alle Demonstrationen unter freiem Himmel. Der Grund: Ein Tag zuvor hatte es einen blutigen Zusammenstoß zwischen Kommunisten und der SA in Hamburg gegeben, den sogenannten Altonaer Blutsonntag.
Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten waren Mitglieder der Kommunistischen Partei die ersten, die vom Terror der Nationalsozialisten betroffen waren. Viele KPD-Mitglieder wurden verhaftet oder tauchten unter. So auch Barbaras Brüder Erich und Heinrich, die sich der Verhaftung entzogen. Deswegen überwachte die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, die Wohnung der Dolwetzels und führte regelmäßig Hausdurchsuchungen durch.
Barbara Dolwetzel ist mit ihrer Mutter Clara allein in ihrer kleinen Arbeiterwohnung in Hamburg.
Aufmachen, aufmachen! Hier sind Kommissar Knut und Hauptmeister Bayer von der Gestapo. Ihre Wohnung wird jetzt durchsucht. Bayer, durchsuchen Sie hier alle Schränke. Räumen Sie alles aus. Sie wissen es ja. Wir haben es hier mit gefährlichen Bolschewiken zu tun.
Hey, Sie können doch nicht einfach immer alles ausräumen. Dürfen Sie das denn eigentlich? Brauchen Sie dafür nicht normalerweise einen Durchsuchungsbefehl?
Natürlich dürfen wir das. Du hast sie gar nicht zu melden, Alte. Sag lieber, wo deine Söhne Heinrich und Erich sind.
Ich weiß nicht, wo meine Söhne sind. Ich weiß es nicht. Wie oft soll ich das denn noch sagen?
Natürlich weißt du es. Du bist doch die Mutter von dem Gesinde. Da wirst du doch wissen, wo sich das Pack rumtreibt.
Nein, ich habe keine Ahnung, wo sich meine Söhne aufhalten. Und ich verbitte mir, sie Pack oder Gesindel zu nennen.
Ich nenne sie, wie ich will.
Wie lange wollen Sie eigentlich noch hier rumwüten? Es ist schon alles ausgeräumt.
Da hat die Alte mal recht, Kollege Bayer. Wir kommen wieder und dann finden wir sicherlich was.
Ja, bis bald. So geht das nun schon seit Wochen. Täglich kommt die Gestapo, wühlt alles durch und verschwindet wieder. Und wir dürfen hinterher wieder aufräumen und dann kommen die wieder und wir räumen wieder auf und so weiter. Wie sieht es hier nur wieder aus? Sind wir denn deren Hampelfrauen? Weißt du was, Barbara? Wir räumen jetzt mal nicht auf und lassen es so. Wenn die morgen wiederkommen, dann werden die Schweine sich wundern, mal nichts zu tun zu haben.
Das ist eine gute Idee, Mutti. Die werden Augen machen.
Am nächsten Tag standen die Gestapo-Beamten Knut und Bayer wieder vor der Tür und wollten die nächste Hausdurchsuchung durchführen.
Öffnen, aufmachen, die Gestapo ist da.
Da sind sie ja wieder.
Wie sieht's denn hier aus? Alles durcheinander, wie bei den Hottentotten. Nie was von Aufräumen gehört?
Doch, wir haben jetzt aber seit 3 Wochen jeden Tag wieder alles eingeräumt. Jetzt haben wir keine Lust mehr. Sie können nun so durchsuchen.
Ich weiß nicht, was hier gespielt wird, aber da mache ich nicht mit. Komm, Bayer, wir gehen.
Die sehen wir hoffentlich nicht so schnell wieder, Barbara.
Das glaube ich nicht. Du weißt doch, dass sie unser Haus wegen Erich und Heinrich überwachen.
Ja, ich weiß. Ob wir jemals wieder ein normales Leben führen können?
Musik.
feuern jetzt immer Jubel zwischen den Fenstern herauf. Sie leben immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in Tageshelle getaucht.
Ein hier wunderbares Bild.
Diese gereckten Arme mit Heilrufen.
Als Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte, marschierten 15.000 SA-Männer in einem Fackelzug durch das Brandenburger Tor in Berlin. Zwei Tage später löste Hindenburg auf Wunsch Hitlers den Reichstag auf.
Anfang Februar des Jahres 1933 verordnete der Reichspräsident Hindenburg, beeinflusst durch die Nationalsozialisten, die Einschränkung der Versammlungs- und Pressefreiheit. Demonstrationen der kommunistischen Partei KPD wurden verboten. Der Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 hatte die brutale Verfolgung der KPD und ihrer Anhänger zur Folge, da die Brandstiftung der KPD angelastet wurden.
Als Folge des Reichstagsbrands hob die nationalsozialistische Regierung wesentliche Grundartikel der Verfassung auf. So wurden zum Beispiel die Rechte der persönlichen Freiheit und der freien Meinungsäußerung eingeschränkt und Eingriffe in das Brief- und Postgeheimnis ermöglicht. Zudem wurden Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von Eigentum verordnet.
Im März wurden in Dachau und Sachsenhausen die ersten Konzentrationslager errichtet.
Am 23. März 1933 wurde das Ermächtigungsgesetz erlassen. Auf diese Weise wurde die Demokratie weiter abgebaut. Jetzt konnte die Regierung Gesetze ohne das Parlament verabschieden. Der Reichstag wurde als demokratische Institution damit praktisch ausgeschaltet und Hitler konnte fortan mit Führererlassen regieren, die an die Stelle von Gesetzen traten.
Am 2. Mai 1933 besetzten SA-Mannschaften die Einrichtung des Freien Gewerkschaftsbunds. Freie Gewerkschaften wurden verboten. Im Juni wurde die SPD verboten. Die KPD wurde endgültig zerschlagen und bis Juli 1933 lösten sich die anderen Parteien zwangsweise selbst auf. Sofort danach wurde ein Gesetz gegen die Neubildung von Parteien verfasst, das die NSDAP zur einzigen Partei in Deutschland erklärte.
Nach dem Tod von Präsident Hindenburg am 2. August 1934 übernahm Hitler auch das Reichspräsidentenamt. Der totalen Diktatur stand jetzt nichts mehr im Wege.
Als aktives Parteimitglied der KPD war Barbaras Vater Max Zollwetzel in großer Gefahr. Die kommunistische Partei war der Todfeind der Nazis und die Parteimitglieder der KPD gehörten zu ihren ersten Opfern. Im September 1933 wurde er verhaftet.
Am 29. September besuchte ein Polizeibeamter Clara Dollwetzel und ihre Tochter Barbara zu Hause und teilte die schreckliche Nachricht über den Tod von Max Dollwetzel mit.
Ja bitte, wer ist da?
Guten Tag, ich bin von der Polizei. Ist deine Mutter vielleicht da?
Ja, meine Mutter ist da. Mutti, da ist wieder einer von der Polizei. Der möchte mit dir sprechen.
Was wollen Sie denn hier? Die Gestapo hat bereits etliche Male unsere Wohnung auf den Kopf gestellt und meinen Mann mitgenommen. Da gibt es einfach nichts mehr zu tun.
Ich bin nicht hier, um Ihre Wohnung zu durchsuchen. Ich bin vom Revier geschickt worden, um Ihnen eine Nachricht zu überbringen.
Ja, was denn? Kommen Sie doch erst mal rein und setzen Sie sich.
Ich soll Ihnen ausrichten, dass Ihr Mann tot ist. Er hat Selbstmord begangen.
Nein, das ist nicht wahr. Vater bringt sich nicht selber um. Ihr wart es. Ihr habt ihn ermordet. Ihr habt ihn getötet. Ihr wart es. Gebt es doch zu.
Hör auf, mich zu schlagen. Hör doch auf. Ich kann dir doch nicht mehr sagen, als ich weiß. Ich habe damit nichts zu tun. So beruhige dich doch.
Wieso? Wieso? Warum habt ihr mir meinen Max genommen? Er hatte doch niemandem etwas getan. Die Nazis, diese Schweine. Man sollte sie alle erschießen.
Es tut mir so leid. Kommen Sie, setzen Sie sich wieder hin. Ich hole Ihnen erst einmal etwas zu trinken.
Natürlich entstammte die Selbstmordversion nicht der Wahrheit. Insgesamt tischte man Barbara und ihrer Mutter 3 Selbstmordarten auf. Im Totenschein stand schließlich, Max Verwetzel hätte sich die Halsschlagadern aufgeschnitten. Zeugen berichteten dagegen später, dass Barbaras Vater während der Haft in Fuhlsbüttel von der Gestapo erschlagen worden war.
So wie Max Dollwetzel verschwanden in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Terrorherrschaft viele politische Gegner Hitlers. Bereits im August 1933 gab es 65 Konzentrationslager, in denen 45.000 politische Gegner der Nationalsozialisten interniert waren.